Guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen. Wenn ich euch so anschaue, ungefähr die Hälfte grinst. Habe ich was an mir, was nicht passt? Nein, das ist nur eure Freundlichkeit. Das freut mich. Wenn man predigt hier, dann gibt es Themen, da läuft es im Vorfeld in der Woche ziemlich easy. Und dann gibt's manchmal Predigten, für die man sich vorbereitet und du hast das Gefühl, vergiss es. Ja, kann nicht jemand mich im Ausland anrufen und sagen, ich brauche dich dringend hier, weil irgendwas dazwischen kommt. Und diese Woche war sowas bei mir. Natürlich hat's mich nicht gewundert, denn man ist ja schon länger damit befasst, was das Thema für den Sonntag ist. Und es geht heute um eine Fortsetzung von deinem Thema, Tina, was du so wunderbar gestartet hast mit der Waffenrüstung letzte Woche, dem Schild des Glaubens. Und ich möchte da euch mit hineinnehmen. Und schwuppsdiwupps hatte ich 2 Tage, an denen ich gefordert war, wo ich zu nichts gekommen bin, weil ich gar keine Zeit gefunden hatte. Dachte mir, Herr, jetzt brauchen wir aber einen besonderen Segen. Oder ich brauche ihn. Ich glaube aber, dass diese Dinge in der unsichtbaren Welt schon gesetzt sind, damit sie mit etwas freigesetzt wird. Und in der unsichtbaren Welt, die Welt, die wir nicht sehen, da werden Dinge geistlich durchgekämpft und auch entschieden, bevor wir sie hier noch als Menschen wahrnehmen. Als Christen haben wir da oft eine gewisse Antenne vom Herrn bekommen, dass wir Dinge merken, aber nicht immer kapieren wir so ganz, was los ist. Und ich glaube, das geht jedem von uns so. Sehr oft ist es so, wenn es Schwierigkeiten gibt und Auseinandersetzungen, dann sieht das erstmal sehr menschlich aus. Aber wenn ich vor den Herrn gehe und ihn frage, Herr, was ist da drin? Was ist los? Dann kann es sein, dass Gott dir etwas zeigt, was danach kommen wird und was wunderbar sein wird. Und du sollst nicht aufgeben, obwohl die Schwierigkeiten da sind. So, wir lernen, dass das Sichtbare und das Unsichtbare zusammengehört. Und das Sichtbare ist ein Teil in der unsichtbaren Welt, die noch viel größer ist. Kannst du dir vorstellen, vielleicht wie eine Erbse, die innerhalb einer riesigen Kugel ist. Und die Erbse, das ist unsere sichtbare Welt. Allerdings kann unser Verstand da nicht mithalten, weil der Verstand hat halt nun mal was zu tun mit den logischen Dingen, die hier auf dieser Erde passieren. Deswegen spricht die Bibel von Glauben. Sagt Dinge, die du glauben musst. Und zwar nicht, ja, ich glaube, morgen ist Montag. Sondern Glauben bedeutet, an jemanden zu glauben, der Dinge bewegt und in dessen System und in dessen Regeln Dinge möglich sind, die ich als Mensch nicht tun kann. Und das ist unser Gott. Was hat das mit der Waffenrüstung zu tun? Ich spinne mal eine Geschichte. Ungefähr im Jahre 60 nach Christus war ein lieber Mann Gottes, den wir alle sehr schätzen, nämlich Paulus, mal wieder von den Römern ins Gefängnis gebracht worden. Der Mann war da aber nicht 3 Tage drin und auch nicht zu Besuch, sondern recht lange. Und Gefängnisse dort waren ohne Klimaanlage und schon gar nicht mit Jacuzzi, also mit Badewanne und Wellness-Oase, sondern das waren Löcher, oftmals unter der Erde. Das heißt, da gab's keine Fenster, da gab's keine Lampe. Da gab's höchstens mal ein Licht, wenn die Wärter vorbeigekommen sind, mit ihrer Laterne, um nachzusehen, ob alles noch in Ordnung ist. Auch hat es in so einer Zelle keine schönen Betten gegeben, sondern eigentlich gar nichts. Und es war auch nicht so, dass die zum Bad geleitet wurden. Ihr könnt euch vorstellen, wie das gerochen hat und wie das war in so einer Zelle. Paulus war mal wieder in so einem Loch. Und er war schon etwas älter inzwischen. Er hatte viel erlebt. Aber jedes Mal, wenn er wieder in so eine Situation kam, war das eine erneute Herausforderung für ihn. Und während er da so sitzt, liegt, kauert, und alle anderen, die auch eingesperrt waren, haben ja nur gewartet auf das Urteil von irgend so einem Beamten, dass alles endlich ein Ende hat. Die Römer waren nicht für viel Gnade berühmt. Während Paulus also da so kauert und so sitzt, fällt sein Blick immer wieder auf diese Tür mit diesen Eisenstäben und ab und zu kommt so ein Soldat vorbei und schaut rein. Und ich stelle mir das so vor, dass er da so sitzt und er fragt Gott, was jetzt? Also die ersten Wochen war ich noch positiv gestimmt. Jetzt muss ich schon tun, dass ich bei der Stange bleibe. Was macht uns aus? Um was geht's wirklich? Und es braucht manchmal nicht etwas für den Kopf nur, sondern es braucht etwas, was dein Herz durchdringt und eine Tür aufreißt, dass es zu einem lebendigen Garten wird, wo Leben ist, obwohl die Umstände katastrophal sind und du nicht weißt, was kommen wird. Während er da durchschaut, fällt sein Blick auf einen dieser Soldaten. Und er schaut sich diesen an und es war schon fast ein Highlight, weil sonst passiert ja nichts. Also Fernsehen gab es sowieso nicht, Zeitungen auch nicht, irgendwelche Neuigkeiten, naja, das kannte man, hatte man zerkaut, man kannte sich gegenseitig. Und dann kommt dieser Soldat, weil man das war, obwohl es schrecklich war, ihn zu sehen, es war doch irgendwie ein Moment des Hinschauens. Und als er diesen Soldaten ansieht, kommt ihm etwas. Und es ist so oft so, dass wenn wir in etwas drinstecken, was so schwierig ist, dass eine Wahrheit vom Herrn kommt und uns offenbart wird, mitten in so einer Situation. Und so war es auch bei ihm. Er konnte dann plötzlich etwas erkennen, was er zwar schon x-mal gesehen hat, aber nicht mit einer tieferen Sache verbunden hat. Er sah die Rüstung von diesem Soldaten und mit einem Mal sprach der Heilige Geist zu ihm. Und als wenn der Heilige Geist spricht, dann ist das nicht nur eine Beschreibung der Situation. Ach du armer Paulus, Mensch, ja, ich habe dir ja schon gesagt, dass du ins Gefängnis musst. Hey, gib nicht auf. Sondern wenn Gott spricht, wenn Gott eine Offenbarung schenkt in unser Herz, dann hat das richtig Leben. Und da reicht ein Wort von ihm manchmal und es ändert sich alles, obwohl die Situation noch dieselbe ist. Aber ich empfinde, dass ich plötzlich innerlich aufblühe, weil ich etwas gefunden habe, was viel stärker ist als meine Umstände. Und ich glaube, der Heilige Geist sprach hier zu Paulus und er hat ihm etwas gesagt. Und Paulus hat entweder selber oder irgendeinen seiner Schreiberlinge, wenn er privilegiert war, wie er manchmal war, dürfte er ein Pergament haben, auf dem dann jemand geschrieben hat oder auch er selbst. Und es kam ihm etwas. Wohlgemerkt, mitten im Knast, mitten unter der Erde, einem Ort, wo wir ihn auch nicht mal zu Besuch rein möchten. Mit einem Mal weiß er, um was es geht. Und er schreibt es auf. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Das ist seine Aussage. Er sieht diesen Soldaten. Er ist in diesen Umständen. Dort sind 4 Gefängnisbriefe geschrieben worden, die wir kennen aus der Schrift. Werdet stark im Herrn. Nicht in den Umständen, nein, werdet stark im Herrn. Das heißt, ich docke an etwas, was nichts mit meinen Umständen zu tun hat. Ich suche meine Kraft in meinem Gott und ich entdecke ihn. Das heißt, in dem Moment gehe ich ein Stück höher, auf jeden Fall raus aus meiner sichtbaren Welt in die Gegenwart Gottes. Und er sagt das, werdet stark im Herrn. Er sagt nicht, ich bete für euch, dass Gott euch stark macht, sondern ihr werdet stark im Herrn. Wie denn? Indem ich innerlich aufstehe und dann kommt die Erklärung dazu. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Sieh das mal immer aus seiner menschlichen Perspektive, da mitten im Gefängnis. Er war kein Theoretiker, sondern er war ein Praktiker. Er sah Dinge im Himmel und er lebte die Dinge des Himmels. Und hier sagt er, es ist nicht der Umstand entscheidend, ob du dich glücklich fühlst oder nicht, sondern deine Blickrichtung. Wenn du in dem Herrn stark wirst, dann mag äußerlich Dinge katastrophal sein, aber die Freude des Herrn ist deine Kraft. Und die Freude des Herrn brauche ich dann, wenn es keinen Grund sonst gibt zur Freude. Es ist kein Happy-Clappy, oh, wir haben gerade eine schöne Party gehabt, sondern die Freude des Herrn ist meine Kraft, dann, wenn die Belagerung passiert, dann, wenn ich in Umständen bin, die nicht gut sind, dann brauche ich die Freude des Herrn. Und das passiert nicht durch Leistung, sondern durch Beziehung, durch Präsenz bei meinem Gott. Und das sagt er hier. Ihr könnt das nachlesen im Epheser 6, Vers 11 bis 18. Und ihr habt das sicherlich auch schon oft gelesen. Und dann kommt hier ein Wort drin vor. Wenn ihr im Herrn stark werdet und seine Waffen nehmt, er sieht den Soldaten und er transferiert das in die geistliche Welt. Wenn ihr Gottes Waffen nehmt, dann können euch die Schliche, die Anschleichungen, die Taktiken des Teufels nichts anhaben. So, und jetzt sind wir, glaube ich, alle benannt. Wir alle, die wir Jesus nachfolgen, kennen das. Schliche ist nicht eine offene Kriegserklärung. Schliche sind schleichender Verfall oder schleichende hintenrum, fiese hintenrum Attacken. Das sind Dinge, wo du erstmal nicht merkst, dass etwas in deinem Leben, geistlichen Leben, sich negativ verändert, sondern es ist ein schleichender Prozess. Am Anfang gibst du nicht viel drauf. Und ich nenne dir gleich ein paar Dinge, die wir alle aus unserem Leben kennen, wo sowas passiert. Am Anfang gibst du da nicht so viel drauf, aber je länger das andauert, umso größer wird die Abbiegung vom Weg Gottes. Am Anfang ignorieren wir es. Ach, macht nichts. Und dann fange ich an, drüber nachzudenken. Und wenn dieses Samenkörnchen der Taktik des Feindes sich einnisten kann, dann wird es allmählich Wurzeln schlagen. Und das geht nicht über von heute auf morgen, sondern es braucht seine Zeit. Das sind so Sachen wie Versuchungen, Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe vielleicht. Und wo ich weiß, dass das eine Versuchung für mich ist. Und ich gebe ihm einmal nach, da habe ich noch einen Schreck. Nach 5 Mal ist es normal geworden. Und ich merke gar nicht, dass es eigentlich mich wegzieht von meiner Beziehung mit dem Herrn. Anklagen, gar nicht nur, was andere Leute gegen mich sagen, das auch. Aber auch, wie ich mit mir selbst umgehe. Weißt du, dass du am meisten mit dir selbst redest von allen Lebewesen, die es gibt, die in deinem Leben vorkommen? Am meisten reden du und ich mit uns selbst. Und wenn du dir selber mal zuhörst, wie viele Male sagst du am Tag, das schneiden wir nachher raus, Rolf, echt scheiße. Und wie viele Male sagst du, hey Rolf, super gemacht, toll, preis dem Herrn. Das hat immer auch was mit Gefühlen zu tun. Wie oft reagiere ich negativ, weil ich irgendetwas hinterherrenne, was ich nicht erreiche? Anscheinend. Aber der Paulus sagt hier, es geht nicht darum, vollkommener zu werden, sondern aus der Kraft des Himmels zu leben. Das heißt, meine Identität finde ich in dem, wie mich der sieht, der mich gemacht hat, und nicht wie ich mich sehe. Und das ist sehr schwer zu verdauen, weil ich möchte Kontrolle in meinem Leben haben. Ich bin ja Mensch und ich will vor euch gut dastehen und vor allen anderen und vor allem vor mir selbst und auch vor Gott. Ich will mir doch vor Gott nicht eine Blöße geben, dass ich das schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Was hat Einfluss auf uns? Äußere Umstände. Da passieren Dinge und ich frage mich, ey, wo bist du, Gott, eigentlich jetzt? Gott, warum passiert immer mir sowas? Gott, das ist nicht fair. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt passiert das. Gott, darüber reden wir schon so lange und nichts passiert. Vielleicht denkst du dir, ja, klingt lustig. Aber wenn du ehrlich bist, weißt du, dass diese Mechanismen ständig ablaufen und dass wir da in einer ständigen Herausforderung sind, in einer Art Kampf. Lügen. Dass Dinge über mich gesagt werden oder ich über mich glaube, die einfach nicht stimmen. Anklagen sind Dinge, die einen Preis einfordern. Ich muss etwas tun, damit ich die Anklage loswerde. Also gebe ich mir ganz viel Mühe und ich versuche durch Leistung wieder hochzukommen. Aber die Welt im Geistlichen ist anders. Sie lebt daraus, dass ich Kraft beziehe aus meinem Gott. Und er Dinge in mir verändert. Und ich dann diese Kraft habe, weil der, der in mir lebt, stärker ist, als der draußen ist. Dann gibt es noch so eine Sache, Gottes Charakter in Zweifel zu ziehen. Ob Gott es wirklich so meint, ob er es wirklich gut mit mir meint. Ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen hier und da und dort gemacht. Vielleicht sogar Leute, die von ihm erzählt haben und eigentlich waren sie echt total mies drauf. Und ich kann Gott nicht vertrauen, weil ich habe einfach nicht das Vertrauen in ihn. Ich lebe mit ihm, aber eher auf Distanz. Ich kann ihn nicht vermeiden, aber so richtig nah bin ich nicht an ihm. Kompromisse. Ich fühle mich gedrungen oder genötigt, Kompromisse einzugehen, weil ich mich schäme, wenn ich dafür stehe, was ich eigentlich im Herzen glaube. Ich mache mit, wenn negatives Reden passiert. Weil da ist ja ein Fünkchen Wahrheit drin und du, das flutscht einfach so. In unserem Leben gibt es auch noch etwas und das ist, wenn wir lau werden als Christen. Das betrifft euch nicht, aber das betrifft mich. Diese schleichende Inflation im geistlichen Leben, sich zu arrangieren. Und wenn es nur noch das Sofa ist, was als Möbelstück in meinem geistlichen Haus ist. Aber da kann man es sich auch gemütlich machen. Aber die Fülle Gottes, die er für uns hat, ist so viel anders. Und es ist eine Lüge, wenn ich hier nicht das ergreife, was er für mich hat. So die Taktiken des Teufels, sie sind bei allen gleich. Und doch weiß er, dich und mich, jeden persönlich, genau da zu treffen, wo wir unsere Schwachpunkte haben. Und deswegen können wir uns auch nicht miteinander vergleichen. Aber der Paulus sagt, wenn wir die Waffen Gottes nehmen, dann werden wir in der Lage sein, zu raffen, dass das eine Taktik des Feindes ist und wir werden nicht drauf reinfallen. Nicht, weil da nicht Wahrheit drin wäre, sondern weil wir sagen können, ja, hier bin ich schwach. Aber im Namen Jesu wird es anders werden, weil der Heilige Geist hier drin mit mir arbeitet. Und ich kann Dinge mit ihm bewegen und ich kann Dinge voranbringen. Wann muss ich denn diese geistliche Waffenrüstung dann nehmen? Ich glaube, wir machen das oft so, dass wir sie dann oder Teile davon dann rauspacken, so wie aus der Folie oder aus dem Schrank, aus dem Regal nehmen, wenn es uns gerade schlecht geht. Und dann suchen wir uns da drin eine der Waffen, die uns jetzt am besten taugen. Aber das ist nicht der Punkt, wie ein römischer Soldat drauf war. Der hat nicht seine Rüstung irgendwo hingelegt, sondern der war im Dienst und er war jederzeit bereit, vollen Einsatz zu leisten. Und oftmals geht's uns so schlecht und liegen wir auf dem Boden, weil wir nicht vorbereitet sind, sondern weil wir das über uns rüberfahren lassen wie eine Welle und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber deswegen möchte der Heilige Geist, dass wir achtsam sind, dass wir aufmerksam sind, dass wir vorbereitet sind. Und das tue ich jeden Tag, weil ich nicht weiß, wann es passieren wird. Der Paulus sagt es so. Wenn es dann soweit ist, also wenn dann die herausfordernde Zeit da ist oder eine andere Übersetzung sagt, wenn der böse Tag kommt, also wenn dieses Ereignis kommt, was mich eigentlich echt runterziehen will, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Schau mal, Paulus sagt nicht, wenn du Christ bist, dann ist alles easy. Er sagt, das ist ein Kampf. Solange wir auf dieser Welt sind, ist es ein Kampf. Auch in der Himmelswelt gibt es Kämpfe, aber immer aus der Sicht des Siegers, nämlich aus Gottes Sicht. Und der Heilige Geist möchte uns dahin bringen, dass wir unser Leben aus Gottes Sicht anschauen. Nicht uns ständig entschuldigen bei Gott, dass wir es wieder nicht geschafft haben, sondern sagen, Heiliger Geist, du lebst in mir. Das ist doch eine irre Vorstellung, dass der Heilige Geist in mir hier drin lebt und in dir. Das ist, was die Bibel sagt. Der Heilige Geist ist in uns und er möchte uns dahin bringen, dass wir uns mit den Augen Gottes sehen. Und dazu gibt es geistliche Waffen, denn mit meinem Menschlichen komme ich da nicht hin. Wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht all das, was du siehst, all dein Zu-Kurz-Kommen, dein Nicht-Genügen, dein Versagen, deine unendlichen Wiederholungen, um irgendwie doch mal besser dazustehen, sondern er hat ein Lebensbild von dir, das ist kein Foto, sondern es ist ein Ist-Zustand, ein echtes, lebendiges Sein, was er in deinem Leben sieht. Und dieses möchte der Heilige Geist in deinem und in meinem Leben umsetzen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und was ich mache ist, ich nehme seine Hand sozusagen, ich schlage ein und ich sage, ich möchte, dass du das in mir tust. Und dann wird es manchmal sein, wenn er mir Dinge vor Augen führt, aber Gott wird nie nur etwas sagen, du, da ist der Wurm drin, sondern er wird immer sagen, da ist der Wurm drin. Aber das hier ist meine Kraft, die kommen kann, um es zu verändern. Und so werden wir Jesus ähnlicher gemacht. Weil das Bild, das Gott hat, in unser Leben umgesetzt wird. Und ich brauche es, diese geistlichen Waffen zu nehmen. Eine Waffe war der Schild des Glaubens, den wir letzte Woche gehört haben. Es gibt natürlich bei einem geistlichen Krieger noch eine Grundvoraussetzung. Die geistliche Waffenrüstung ist nicht optional. Also es geht nicht um, ach, glaube ich nicht oder ja, wenn es irgendwann mal, sondern sie ist obligatorisch, die ist verpflichtend. Du und ich brauche es, da drin zu leben. Und das ist nicht eine Qual, sondern da drin dürfen wir dankbar sein, dass wir so konkret etwas haben, das wir jeden Tag anziehen, um geistlich fit zu werden und mehr zu erleben, wie Jesus in uns Gestalt annimmt, wie der Heilige Geist uns in das Ebenbild von Jesus verändert. Da ist eine Kraft drin, die ist viel größer, als was du durch Planung selber erreichen kannst. Das ist Gottes Werk in uns. Heute möchte ich mit euch kurz zwei andere Waffen, die in diesem Bibeltext beschrieben sind, ansehen. Das ist einmal der Gürtel der Wahrheit und einmal der Helm der Errettung oder des Heils, der Erlösung. Diese Dinge schauen jetzt so nett aus. Ein Gürtel, ja, eine Mütze, ein Helm. Wir haben heute keinen Bezug dazu, weil wir nicht in der Zeit leben, in der Paulus das geschrieben hat. Aber die Wahrheit da drin ist essentiell. Lass uns da mal kurz reinschauen. Es heißt da im Epheser, seid also bereit. Sei bereit für das, was jetzt an Dingen kommt, die du dir aneignest, die du nimmst. Die liegen für dich vorbereitet und du darfst sie anziehen als ein Teil deiner geistlichen Ausrüstung. Legt die Wahrheit als Gürtel um. Mehr steht da nicht. Den Gürtel der Wahrheit. Dieses Wort Wahrheit hier bezieht sich nicht auf die Bibel als Wahrheit, obwohl natürlich alles da aus Wahrheit kommt, sondern es bezieht sich auf wahrhaftig sein, auf echt sein. Den Gürtel der Wahrheit anzulegen ist nichts Mystisches, sondern, pass mal auf, dass dein persönliches Leben und dein öffentliches Leben identisch sind. Dass dein geistliches Leben und dein praktisches Leben eine Einheit werden. Dass so wie du mich hier wahrnimmst, ich auch mit dir wäre, wenn wir uns länger kennen würden. Ehrlich zu sein, transparent zu sein, authentisch zu sein, integer zu sein, ist ja ein hohes Gut auch in unserer Gesellschaft heutzutage. Aber es zeichnet Christen aus. Warum? Weil sie nicht krampfhaft versuchen müssen, etwas zu sein und hoffentlich merken es alle anderen, sondern weil sie ihre Identität in Christus haben. Selbst da, wo wir noch nicht vollkommen sind, da, wo ich immer noch patze und wo ich immer noch nicht genüge, darf ich es zugeben, aber ich darf wissen, dass mein Gott für mich streitet und er wird mir durchhelfen und er wird die Dinge verändern. Was ist da ein Werkzeug drin? Das Werkzeug ist ein ganz einfaches. Lerne mich kennen. Du lernst Gott kennen, aber du brauchst auch Personen, die dich kennen dürfen. Rhetorische Frage, das heißt, du musst jetzt keine Hand heben, aber hast du eine Person, der du wirklich Einblick in dein Leben gewährst? Einen Christen, eine Christin. Am besten außerhalb von deiner familiären Beziehung. Wo du erlaubst, dass man dir Fragen stellen darf, die ganz persönlich sind. Am besten beidseitig. Gibt da so einen schönen Ausdruck, eine Rechenschaftsbeziehung zu pflegen. Da, wo du sein willst, kannst und nicht nur zum Psychologen oder Psychiater gehst oder zu irgendeinem sonstigen Seelsorger, sondern eine Person in deinem Leben, der du bewusst erlaubst, dass ihr zusammen durch die Dinge deines Lebens auch gehen dürft. Ich weiß nicht, wie viele das von uns haben. Da hast du nicht 5 oder 6, da hast du vielleicht eine, vielleicht 2. Aber der Vorteil, in Wahrheit zu leben, auf so eine Weise bedeutet, dass ich nicht Angst haben muss, dass irgendwas rauskommt. Sondern ich bin sicher. Ich habe es ins Licht gebracht, sagt Jesus. Ich bringe es vor ihn, so wie hier das Licht davon da oben drauf fällt, und es bekommt eine andere Wertigkeit als ohne das Licht. Und ich öffne mich auch jemand anders gegenüber. Eine erste Stufe ist zum Beispiel die Kleingruppe, wo wir miteinander Gemeinschaft haben und mit der Zeit uns kennenlernen, so wie in einer Familie. Und vielleicht aus dieser Kleingruppe gibt es dann eine Person, wo du dein Herz öffnest. Und weißt du, das ist nicht etwas, was Gott irgendwann so von selbst nur schenkt, sondern wo du einen Schritt machst und sagst, hey, was denkst du darüber? Könnten wir miteinander eine tiefere Beziehung haben? Unser Herz wirklich miteinander austauschen? Du wirst etwas merken, wenn du so etwas tust, dass Dinge, wo du Furcht hast, wenn es wieder vorbeikommt, also dich mit irgendwas triggert, wenn es da angesprochen wird und ihr zusammen es vor Jesus bringt, dass es den Grip auf dich verliert. Dass Freiheit hineinkommt. Jesus hatte mit seinen Jüngern diese Beziehung. Er hatte sie auch sehr unterschiedlich, nicht mit allen gleich, weil das immer beide Seiten betrifft. Aber er hatte auf jeden Fall 3 Jünger, mit denen er sein Herz teilte. Und er nahm sie mit auf den Berg, wo er unter höchstem Stress stand, kurz bevor er gefangen genommen wurde. Und diese Jünger durften, sonst wüssten wir davon ja nichts, durften miterleben, was für einen Stress der Sohn Gottes hat. So dass sein Schweiß zu Blut wurde, heißt die Bibel. Kann man das gar nicht vorstellen. Und Jesus dreht sich um, als die dann anfangen zu schlafen. Ich könnte nicht etwas wach bleiben. Hey, wenn sogar Jesus es brauchte, dass da jemand mit ihm steht, wie viel mehr wir in unserem Leben jemanden, dem wir vertrauen können und wo wir sagen, hey, wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus. Wo bist du in dem Punkt, den du letztes Mal angesprochen hast? Hey, komm, da beten wir durch. Und wir werden erleben, wie der Herr eingreift und wie ein Durchbruch passiert. Der Gürtel der Wahrheit damals bei den römischen Soldaten war wie ein Ausweis. Der hing dann wie so ein Lendenschutz, so Lederstreifen auch runter. Und ich habe das nachgelesen in dem Museum, den Angaben vom Museum im Aargau zu den Römern. Dieser Gürtel war ein Muss für jeden Soldaten. Er schützte natürlich diesen Bereich, aber er war auch dazu da, um was einzuhängen. Und die Soldaten wurden immer an diesem Gürtel erkannt. Die Art des Gürtels, wie er gemacht war, war klare Sache, das ist ein Soldat. Und wenn alles andere nicht da war, Gürtel und der Dolch, die beiden mussten bei einer Person dranbleiben, um Soldat zu sein. Jesus sagt es so: Wer in mir bleibt, wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird ihn frei machen. Dazu brauchst du nicht Kopfmassage und dann jemand anders, der vollmächtig über dich betet, sondern er offenbart etwas und in dem Moment wirst du frei. Die Wahrheit ist nicht eine Sache, sondern seine Person. Kennst du den? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In unserer Kultur geht es ja immer darum, ja, das ist deine Wahrheit und das hier ist meine Wahrheit. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn wir die himmlische Perspektive nehmen, dann gibt es eine Wahrheit, die gründet sich in Jesus, weil Jesus ist diese Wahrheit. Und da gibt es keine Deutung. Das liegt offenbar, wie es wirklich ist. Das ist Wahrheit. Ich muss sie nicht komplett wissen. Ich brauche nur eine Antwort darauf, wenn der Heilige Geist mir etwas von dieser Wahrheit offenbart. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, sagt Jesus. Ich schicke den Tröster, den Heiligen Geist. Der wird euch in alle Wahrheit führen. Welche Wahrheit? Technische? Oder wie, was jemand anders wirklich denkt? Nein. Die Wahrheit, die dich in deinem Leben frei macht. Diese Wahrheit brauchen wir. Und deswegen ist die zentral und steht da in Paulus gleich als erstes. Das ist auch das Letzte, was sozusagen der Soldat ablegen würde. Wir leben in dieser Wahrheit. Und diese Wahrheit, diese gelebte Miteinander, das zeichnet uns als Christen aus. Wenn wir sagen können, dass wir einander lieben, dann sagt Jesus, dass daran die Welt erkennt, dass wir seine Nachfolger sind. Und das geht nur, wenn wir miteinander auf ehrliche Weise umgehen. Dass wir einander Wertschätzung entgegenbringen. Wahrheit bedeutet nicht, ich habe dich aber gesehen, wie du eine geraucht hast, obwohl du sagst, du bist kein Raucher. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern die Wahrheit ist, dass ich mir vom Herrn schenken lasse, was er in deinem Leben sieht. Und dann kann ich dich ermutigen. Dann kann ich dich segnen. Und das ist eigentlich die Herausforderung des Gürtels. Dass ich vom Richten zum Gegenteil komme, zum Segnen. Im Römer 14 beschreibt der Paulus auch etwas, nämlich er sagt zum Thema persönliche Freiheiten, der eine tut das, der andere sagt, das geht auf keinen Fall als Christ. Der nächste, der feiert diesen Tag und der andere sagt, ach, ich nehme einen ganz anderen. Und so weiter, solche Beispiele. Und dann sagt er, aber warum richtet ihr euch gegenseitig über solche Dinge? Und er vergleicht das und er sagt, wir sind so wie Sklaven unseres Meisters. So, wie kannst du den Sklaven des Meisters richten, wenn er selber zuständig ist für seinen Sklaven? Und dann sagt er, richtet einander nicht. Und Jesus sagt es so, da mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen. Und wenn ich darüber nachdenke, da wird mir manchmal schwindelig und dann muss ich auf meine Knie gehen und sagen, Herr, es tut mir leid. Für meine Gedanken und für mein Reden über andere Personen. Das ist ein Teil von Wahrheit, dass ich das nicht tue. Sondern etwas nicht zu tun, ist noch nicht so gut wie genau das Gegenteil tun. Wenn ich also richtend bisher war, dann gehe ich auf meine Knie und sage, Herr, ich lasse diese Person. Sie ist genauso ein geliebtes Kind von dir und dir gegenüber verantwortlich. Denn der Paulus sagte in dem Römer auch, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Du, ich, alle. Und es ist ein Schmarren, wenn ich dich richten würde, obwohl ich es vielleicht immer wieder tue, zumindest in Gedanken, weil es mir nicht zusteht. Ich habe keine Befugnis dazu. Aber wenn ich sehen würde, wie Gott dich sieht, Harald und ich haben da letzte Woche drüber gesprochen, wenn ich sehen könnte, wie Gott dich sieht, dann bekäme ich ein völlig anderes Bild von dir. Denn oftmals sind hinter der doppelten und dreifachen Fassade ganz andere Dinge am Wirken. Und das ist die Gesinnung, die Gott möchte, dass wir aus seiner Perspektive Menschen mehr und mehr sehen. Wir brauchen dann nicht eine Vision in die geistliche Welt, sondern wir brauchen ein Gehorsam zu sagen, Herr, ich sehe das, aber du siehst noch viel mehr. Du siehst, wie wertvoll diese Person ist, die mir den die Luft zum Atmen gerade nimmt, die so ein Stress ist für mich. Und ich segne sie, weil du gute Gedanken über sie hast. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, aber weil ich dich liebe und glaube, dass du wahr bist, tue ich das, was du möchtest, dass ich tue. Und ich segne diese Person. Der Gürtel der Wahrheit. Die Gewissheit, dass euch Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Dieser Helm, dann gab es verschiedene Versionen, so aus Leder mit Metallplatten drin, dann gab es ganz mit Metall. Und es gab auch einen zumindest, irgendein Portus Maximus oder so hieß der, glaube ich, der hatte ein Visier vorne, und zwar in Gesichtsform, aber nicht sein eigenes Gesicht, sondern das Gesicht des Königs oder des Kaisers damals. Um damit zu sagen, ich sehe durch die Augen meines Kaisers und ich gebe ihm so die Ehre. Dieser Helm des Heils, dieser Helm der Erlösung ist etwas, was du und ich brauchen. Warum? Denn er schützt etwas. Er schützt unsere Augen, er schützt unsere Ohren, er schützt unseren Mund und ganz zentral, er schützt unsere Gedanken. Denn im Kopf ist die Zentrale für alles Mögliche. Von da aus wird alles in unserem Körper gesteuert. Und wenn ich den Helm des Heils wie bei einem Motorradfahren ablege, passiert mir erstmal lange nichts. Aber wenn der Unfall passiert, kann ich nicht erst den Helm aufsetzen. Das ist zu spät. Und ich muss in meiner Identität der Erlösung leben, damit an dem Tag, wo Attacken gegen mich kommen, ich nicht erst sagen muss, Herr, was ist los? Sondern ich sagen kann, Moment, ich bin in Jesus sicher. Das proklamiere ich gleich mal, egal wie die Situation ist. Und ich sage, mein Herr regiert. Jetzt gibt es Lieblingswerkzeuge des Teufels. Ich habe hier eine Kette, eine Fahrradkette, kennen ja viele von euch. Der Teufel versucht, nicht unsere Erlösung zu nehmen, weil das kann er nicht. Aber er kann Dinge versuchen zu tun, die mich scheinbar dahin bringen, dass ich es nicht mehr glaube, was Gott sagt. Wenn ihr vielleicht aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass an dieser Kette kein Schloss ist. Und so wie ich jetzt hier stehe, muss ich diese Kette nicht dulden. Aber wir tun das so oft. Wir glauben den Lügen in unserem Kopf und tun so, wie wenn das Tatsachen sind. Oder wir setzen das, was wir wahrnehmen, über das, was Gott sagt. Und eigentlich braucht es nur ein sich bewusst werden, Moment mal, was ist das hier? Das ist nicht für mich. Das ist nicht nötig. Weil ich in der Kraft des Heiligen Geistes leben darf. Es gibt drei Dinge, die der Teufel versucht, wo er uns am meisten attackiert. Das ist Stolz, Unglaube und Furcht. Stolz ist, ich brauche Gott nicht, ich krieg's hin. Ich mach das schon. Ich denke da gar nicht an ihn. Jesus sagt es so, alles, was ihr ohne mich tut, ist nichts. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und da meint er nicht Dienste in der Gemeinde oder besondere missionarische Tätigkeiten, sondern er spricht davon, im Positiven gesagt, ich möchte in allem drin sein, was du tust. In deiner Arbeit, in deiner Familie. Sogar in dem, wenn du Dinge liest oder wenn du entspannst. Jesus ist Teil deines Lebens oder möchte es sein. Und der Teufel möchte, dass wir möglichst unabhängig von Gott sind, unser eigenes Ding tun. Unglaube. Hat Gott wirklich das gesagt? Gilt diese Verheißung wirklich? Ah, das steht da nur so drin. Und je mehr du darüber anfängst nachzudenken im Negativen, fängst du an zu grübeln. Und grübeln bringt dich normalerweise überhaupt nicht ans Ziel. Es ist nicht ein logisches Abwägen von Dingen, sondern es ist ein gefühlsmäßiges sich immer tiefer reinziehen lassen in negative Gedanken. Bis du unfähig bist, Dinge zu tun, die du vorher mit Leichtigkeit getan hättest. Wir können es nicht zulassen, in dieses Grübeln zu gehen. Ich tu's. Ich grübel viel zu viel über diese oder jene Dinge nach, die nicht passen. Und manchmal ist es so, dass ein Gedanke kommt. Zum Beispiel kürzlich. Auch in Vorbereitung für die Predigt heute. Plötzlich kommt in meine Gedanken eine Person, die es real gibt, aber die ich lange nicht getroffen habe. Und eine Aussage, die diese Person mal getroffen hat. Wolf, du bist nicht relevant. Jetzt sagst du, hey, das ist doch wohl klar, dass du das nicht glaubst. Ja, aber in einer Situation, wo ich gerade innerlich nicht aufmerksam war, fing ich an, drüber nachzudenken. Und die Bombardierungen wurden mehr. Und als ich dann über die Predigt nachdachte von heute, dachte ich, ja, soll ich das denn machen? Oder vielleicht Harald anrufen? Nee, ich mach's nicht. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Aber es fängt an mit so kleinen Gedanken. Und die werden aufgepumpt und sie werden immer größer. Und dabei müsstest du nur eine Nadel haben und sie reinstecken, weil sie einer Wahrheit entbehren, nämlich das, dass Jesus vielleicht sagen würde, ja, also Rolf, über diese Sache, die dich da so beschäftigt, reden wir jetzt, aber das ändert nichts daran, dass ich dich für Sonntag gesetzt habe. Und dann sondierst du das aus und sagst, Herr, wir reden darüber, aber ich proklamiere es in Jesu Namen, dass du mein Herr bist. Und ich muss mich nicht irgendwelcher Gedankengebäude hingeben, die nicht von dir sind. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Du und ich können nichts daran zu tun, dass Gott uns lieber haben könnte. Das Maß, wie Gott dich liebt, wird sich nie erhöhen, weil es schon unendlich groß ist. Alles, was dich hindert, das zu glauben, ist nur deine Vorstellung, was du tun müsstest, damit Gott dich gut findet und damit du Gott genügst. Denn er hat etwas getan, was ein Gott, irgendein Gott auf dieser Erde nie getan hat. Er hat seinen Sohn ans Kreuz gegeben. Er hat ihn fürchterlich martern lassen an meiner Stelle, weil ich hätte das erleben müssen. Und er hat ihn sogar den Tod sehen lassen, was passiert ist, damit ich ihn nicht sehen muss, sondern ein ewiges Leben schon jetzt bekomme. Das heißt, ein Ticket in die Ewigkeit bei Gott durch meine Beziehung mit in Jesus. Es ist ungehörig, das anzuzweifeln, dass ich Gott nicht genüge, sondern egal wo ich bin in meinem Leben, ist immer und ausnahmslos erforderlich zu sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, wie ich bin. Und es gibt nichts, was ich dazu tun könnte, damit du mich cooler findest oder mit mir besser klarkommst. Denn er hat Jesus schon ans Kreuz geschickt, für mich zu bezahlen, bevor es mich überhaupt gab. Das macht keiner, wenn es ihm nicht egal ist, was danach kommt, sagt, ich habe das bezahlt, fertig. Und wir müssen uns angewöhnen, so zu reden, wie Gott über uns redet. Und das fängt da an, dass ich sage, Gott, du liebst mich und ich bin dir unendlich dankbar. Und das kannst du 30 Mal am Tag machen, bis es so reingeht, dass du es wirklich selber glaubst. Es gibt eine Aussage in der Schrift, wie wir mit diesen Gedankengebäuden umgehen können. Der Paulus war selbst in einer Situation mit einer Gemeinde, in Korinth war das, wo sie ihm vorgeworfen haben, hey, wenn du Briefe schreibst, dann bist du immer der starke Typ, ja, und deine Worte, die sind Feuer und Schwefel, na Schwefel nicht, aber Feuer und Kraft. Und du bringst Dinge so auf den Punkt. Aber wenn du dann bei uns bist, dann bist du so ein Mäuschen, ja, und irgendwie, wenn du redest, dann kriegst du keine vernünftigen Sätze zusammen. Lies das mal durch. Und dann antwortet er in Kapitel 10 vom 2. Korinther und sagt, Leute, ihr mögt das so sehen, aber ich sage euch eins, ich kämpfe nicht mit menschlichen Waffen, wo du optisch erkennen könntest, dass ich gut drauf bin und stark und ich habe die besten Argumente. Kennst du Menschen in deinem Leben, mit denen kann man nicht diskutieren, weil die haben immer noch ein besseres Argument? Und du fühlst dich eigentlich als der komplette Loser? weil es geht nur darum, wer das letzte Wort hat. Ich meine jetzt nicht die Kinder. Es geht so oft in unserer Welt darum, dass man perfekt vorbereitet ist und dass man nachher zum Schluss alle anderen in Grund und Boden gestampft hat, sodass sie nichts mehr sagen können. Aber das sind nicht die Waffen, mit der Paulus kämpft, wenn es um Gedankengebäude geht, die Menschen gefangen nehmen, in Ketten halten und sie Dinge tun lassen, die nicht gut sind. Sondern er sagt das anders. Er sagt da im 2. Korinther 10, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Er sagt nicht, die helfen manchmal. Er sagt dir, nein, sie gewinnen gegen jede Festung. Jedes menschliche Gedankengebäude können sie niederreißen. Oder nicht nur können, reißen sie nieder. Welche Waffen meint er denn? Denn es ging nicht um das Argumentieren. Irgendwo anders wird Paulus auch beschrieben als jemand, der jetzt nicht die mega coolen Unterhaltungspredigten gehabt hat. Aber wenn er im Geist gehandelt hat, dann sind Dinge passiert, die in der sichtbaren Welt Auswirkungen hatten. Und er sagt das dann so, der Vers geht weiter. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. In dem Vers vorher heißt es, ich setze nicht die Waffen der Welt ein. Und jetzt redet er weiter, nehmen wir gefangen. Er beschreibt nicht genau, wer wir ist. Aber ich bin mal so frei zu sagen, wir Gläubige. Denn du fängst an, bei dir selbst deinen Gedanken zu sagen, ich befehle, dass meine Gedanken sich Christus unterordnen. Und du wirst merken, wie plötzlich diese dunklen Attacken ihren Grip verlieren. Du kannst es Psychologie nennen, ich nenne es Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du diese Dinge nimmst und du bindest etwas in Jesu Namen, dann sagt Jesus das, dann wird es auch in der unsichtbaren Welt gebunden sein. Und wenn du es löst, dann wird es auch in der unsichtbaren Welt gelöst sein. Und wir müssen lernen, dass wir nicht von unserem Körper diktiert werden oder von unserer Gefühlswelt der Seele, sondern vom Geist. Der Mensch besteht aus drei Dingen, Geist, Seele und Leib. Und am Anfang ist es eher so rum, dass Leib mit unseren Wehwehchen und allen Problemen oder die Seele mit all ihren Gefühlen und Vermutungen und so oben ist und alles andere sich unterordnet. Aber wenn wir von Neuem geboren sind, dann passiert etwas ganz anderes, nämlich, dass wir Geist geleitet werden sollen. Dann, dass der Heilige Geist in uns mit unserem menschlichen Geist zusammenarbeitet und Herrschaft ausübt über die Seele und über den Leib. Das heißt, egal wie meine Umstände sind, kann ich trotzdem aufstehen im Namen des Herrn, innerlich, und sagen, ich sehe es noch nicht, aber ich proklamiere den Sieg meines Gottes, weil ich vom Heiligen Geist geleitet bin. Und damit möchte ich schließen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir zur Ruhe kommen. Und den brauchen wir nicht auf einer Gemeindefreizeit nur einmal im Jahr oder mal im Urlaub, sondern den brauchen wir sehr, sehr oft. Und viele von uns kennen diesen Ort nur aus der Theologie. Kennst du ihn auch praktisch? In die Ruhe des Herrn zu kommen, oder ein anderes Wort, in die Oase des Herrn zu kommen. Kürzlich war ich mit lieben Freunden in Pirna im Sächsischen und dort haben wir eine Gemeinde gesehen, mitten in der Stadt, und da stand draußen Oase in großem Schriftzug. Und alles, was sie tun dort, zumindest das, was wir so erkennen konnten, war, Menschen, die Not haben, eine Oase zu bieten, damit sie zur Ruhe kommen. Und wir dürfen das auch. Die Bibel sagt es so im Psalm 23, er weidet mich, also Gott weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Aus dieser Beziehung heraus mit ihm kann ich all das tun. Den Gürtel der Wahrheit und den Helm des Heils, der Erlösung aufsetzen und nicht mehr ablegen. Oder wenn du es noch Clara, brauchst jeden Morgen, glaub, du hast das so schön erzählt, das machst du jeden Morgen. Jeden Morgen nimm dir Zeit, wenn du dein rechtes Bein über den Bettkasten schwingst, sagst, Herr, ich komme zu dir. Dies ist dein Tag, den du gemacht hast. Und dann versuchst du, den anderen Hax noch rüber zu kriegen. Und bevor du noch dich hinstellst, sagst du, Herr, ich setze den Helm des Heils auf, weil du bist mein Erlöser und egal was heute passiert, das gilt für alle Zeiten. Und den Gürtel der Wahrheit und auch all die anderen Dinge, ich lege sie an und dann stehst du auf und sagst, und in Jesu Namen stehe ich und der Herr ist mit mir. Und dann kannst du deinen Kaffee machen. Komm, lass uns zusammen beten. Wir werden gleich noch mal ein Lied singen, das letzte, was wir vor der Predigt gesungen haben. Und du kannst das als ein Bekenntnis mit hineinnehmen, dass du deinem Gott volles Vertrauen schenkst, denn er ist Gott. Und dass du dich aufstreckst nach der Kraft, die aus der Gegenwart von ihm kommt. Nicht du schaffst es, er schafft es in dir. Und da, wo du Anteile drin hast, wo du zusammenwirken musst mit ihm, da wird er das mit dir schon besprechen. Lieber Vater, was für ein Vorrecht, dass wir dich Vater nennen dürfen. Herr, wir gehörten nicht ursprünglich zu dem Volk Gottes, zu den Juden, zu den Israeliten. Aber wir sind durch Christus und durch diese Botschaft des Kreuzes mit hineingenommen. Und jetzt dürfen wir auch zu dir Vater sagen. Vater im Himmel, hier stehen wir, jeder für sich. Herr, wir kommen mit all dem, was uns beschäftigt. Die ungelösten Themen und Fragen, die uns das Hirn manchmal so zermartern. Unsere Vergangenheit, die uns oft peinigt und an die wir nicht erinnert werden wollen. Herr, wir kommen mit unseren Versagen, mit unseren Unmöglichkeiten, aber wir haben heute gehört, dass in deinem Wort es heißt, dass wir absoluten Frieden mit unserem Gott haben. Dass unsere Schuld ausgelöscht ist und dass wir frei sind und dass wir dir genügen. Herr, wir legen es ab am Kreuz, weil Jesus bezahlt hat und er hat ein vollständiges Opfer gegeben. Herr, all die Dinge, wo wir ja zu kurz kommen, wo wir nicht genügen. Herr, wir geben dir unser Grübeln, wir legen es in Jesu Namen am Kreuz nieder. Wir weisen diese Gedanken, die uns so zermartern, zurück in dem Namen Jesu und sagen, meine Gedanken müssen sich Christus unterordnen. Und die Gedanken Gottes sollen sich in mir entfalten. Ich öffne mich für dich, Heiliger Geist, dass du mich führst und lehrst und leitest. Denn das ist dein Herzensanliegen. Und ich sage, ja, komme, Herr, komme du. Sprich Wahrheit hinein in mein Leben. Herr, ich nehme es an. Deine Wahrheit ist absolut und sie macht mich frei. Und dafür preise ich dich, Jesus, und ich rühme deinen heiligen Namen. Amen.